Popo gemessen oder Mund, sondern alles natürlich auch unter dem, nicht nur mit Abstand, sondern auch mit Anstand geht hier ordentlich zu. Ja, ich freue mich, dass ihr da seid und dass wir Gottesdienst feiern können. Alle, die am Freitag da waren oder auch per Zoom, irgendwie, es geht heute nochmal um das gleiche Thema, die gleiche Predigt. Vielleicht sagt ihr, oh nein, aber ich würde gerne dabei nochmal ein bisschen verweilen. Und vielleicht ist es trotzdem irgendwie auch, selbst wenn man das zum zweiten Mal hört, vielleicht auch gut an dem Thema ein bisschen dran zu bleiben. Manchmal sind wir ja so, und wir haben total viel gehört, aber sind so Umsetzungszwerge. Und ich möchte mal einsteigen, auch nochmal mit einer kleinen Anekdote, die der Christian mir mal erzählt hat. Wir hatten ja im ersten Halbjahr 2 Rooted-Kurse, haben auch jetzt wieder 2 Rooted-Kurse, haben auch nächstes Jahr wieder Rooted-Kurse. Und herzliche Einladung, da mit dabei zu sein, dich da anzumelden. Die Termine werden wir irgendwann jetzt hoffentlich irgendwie Oktober, November mal festmachen. Da könnt ihr die euch auch gerne schon mal an uns wenden und euch da was reservieren im Kalender. Und der Christian, der war mit mir in einer Gruppe und wir haben uns unterhalten und ich habe auch die Freigabe, dass ich das von ihm erzählen darf. Er ist ja nach Amberg in die Oberpfalz nach Bayern gezogen. Und als er sich bei seinem neuen Arbeitgeber im Fahrradladen vorgestellt hat, hat er auch so ein bisschen gesagt, was er so macht, wofür er sich interessiert und dass er sich halt auch für Jesus interessiert und für Kirche und so, dass das wichtige Dinge in seinem Leben sind. Und kurze Zeit später, keine Ahnung, was da passiert ist, ist was sich seinem Chef irgendwas hingefallen, sagte der Chef, oh scheiße, 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 scheiße und guckt dann den Christian an und sagt, oh, ich darf ja gar nicht fluchen, du bist ja Christ. Und Christian auf seine charmante Art und Weise sagte dann, ja verdammt nochmal, verdammte Scheiße, du bist doch der Chef, natürlich darfst du fluchen. Hat doch nichts damit zu tun. Und ich glaube, dass das stimmt. Dass Christsein und Fluchen in unserem Sinn, also der Gebrauch von Kraftausdrücken, sich nicht grundsätzlich ausschließen. Das wäre auch mal ein interessantes Thema, wo man guckt, okay, welche Kraftausdrücke sind gut, wie oft sollte man die benutzen, in welchem Rahmen, auch als Christ und so weiter. Aber nebenbei gesagt hat Jesus auch Kraftausdrücke benutzt. Und auch die Bibel ist voller Kraftausdrücke, hier und da. Aber das ist heute nicht mein Thema, sondern wenn es mir darum geht, heute um das Thema Fluchen, meine ich etwas anderes. Und nebenbei bemerkt, wollte ich das noch einmal hier kurz zum Besten geben, weil das in meiner intensiven Recherche zur Vorbereitung auf diese Predigt ich herausgefunden habe. Es gibt sowas wie Anti-Nobelpreise für die skurrilsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und unter anderem wurde dort ein Friedensnobelpreis und Anti-Friedensnobelpreis verliehen an Richard Stevens, John Atkins und Andrew Kingston von der Keene University in Großbritannien. Und sie konnten erstmals wissenschaftlich nachweisen, dass heftiges Fluchen schmerzlindernd sein kann. Also es hat vielleicht auch etwas Gutes, wenn du dir auf den Daumen gehauen hast mit dem Hammer, wenn du da einmal richtig scheiße, scheiße, scheiße brüllst, dann hat das vielleicht so auch etwas sehr Positives. Wo es mir heute drum geht, ist um das Thema Fluchen. Und zwar Fluchen in eigentlich einem anderen Sinne. Und da möchte ich euch gerne nochmal hineinnehmen mit in die Geschichte von Biliam. Was bisher geschah? Im 4. Buch Mose, Kapitel 22, können wir darüber lesen. Und im Vorlauf zu diesem Kapitel ist Folgendes geschehen. Das Volk der Israeliten, der Juden, ist über Jahrhunderte in Ägypten versklavt worden, übelst missbraucht worden. Und in einer spektakulären Rettungs- und Befreiungsaktion hat Gott sie da rausgeholt. Sie hatten eine lange Wüstenwanderung mit allerlei Eskapaden hinter sich und stehen dann eines Tages vor dem gelobten Land. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, das Land Kanaan, was sie erobern sollen. Aber um dahin zu kommen, müssen sie noch entweder durch das Land der Edomiter, der Moabiter oder der Ammoniter durchgehen. Und sie schreiben auch ganz im Auftrag Gottes einen Brief jeweils und sagen, liebe Edomiter, es grüßen euch eure israelitischen Geschwister. Wir möchten gerne ins Land Kanaan und möchten gerne einfach nur einmal durch euer Land durchgehen. Wir bleiben auch auf der Hauptstraße, wir tun euch nichts Böses, wir essen euch auch nichts weg, wir gehen nicht in eure Städte, wir trinken auch nichts. Habt keine Sorge, wir wollen euch nichts Böses, wir gehen einfach nur da durch. Und genau so war auch der Befehl Gottes, geht einfach an denen vorbei, da keinen Streit anfangen. Aber die ganzen Völker haben das nicht geglaubt und haben irgendwie direkt ihre Armee mobilisiert und gesagt, nee, auf keinen Fall können die einfach durch, wir sind ja nicht bescheuert. So, und teilweise haben sie Krieg angefangen und die Israeliten haben jeden Krieg erstaunlicherweise gewonnen, obwohl es gar keine Soldaten waren. Das hat die Angst von den anderen Völkern nicht gerade geringer gemacht, weil sie gesehen haben, okay, die sind ja auch militärisch ziemlich erfolgreich. Und so ist irgendwann der König von Moab setzt auf eine neue Strategie und sagt, okay, ich habe Angst vor diesem Volk. Ich hole mir Hilfe von extern. ich heuer den bekannten, renommierten, international bekannten Propheten Bileam an. Der ist zwar ungefähr 500 Kilometer, 600 Kilometer weit weg, aber der hat schon einen Ruf, der sich ziemlich rumgesprochen hat. Und er schickt Boten dahin und fragt ihn Folgendes. In dem Brief steht Folgendes. So komm nun und verfluche mir dieses Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Bileam hört sich das an und sagt, okay, ihr könnt gerne erstmal bei mir zu Gast bleiben. Ich will mal mit dem Gott der Israeliten in Kontakt treten und mal gucken, ob ich da was für euch tun kann. Wer ist jetzt dieser Bileam? Bileam, erstaunlicherweise kennt man den nicht nur aus der Bibel, den gibt es auch außerhalb der Bibel, gibt es Schriftstücke über ihn, auch andere Beweise, dass es ihn gegeben hat und was er so gemacht hat. Und er ist irgendwie, auf der einen Seite ist er ein Prophet, also jemand, der irgendwie mit dem Übersinnlichen Kontakt aufnehmen kann, mit Göttern, ob das jetzt nicht nur mit dem, vielleicht nicht nur mit dem Gott der Israeliten, auch überhaupt irgendwie spirituell unterwegs. Zweitens wird er als Wahrsager bezeichnet, der irgendwie sagt zumindest, dass er die Zukunft vorhersagen kann. Und er ist drittens auch so eine Art Magier, Zauberer, aber der nicht nur mit Tricks arbeitet, sondern meint auch übersinnlich Glück oder Schaden über Leute herbeireden zu können. Und sein Name Bileam im Hebräischen kann so übersetzt werden mit Volksverflucher und Volksverderber. Also ich stelle mir das so vor, dass er so eine Visitenkarte hat, so wie bei den drei Fragezeichen, Bileam, Prophet, Magier, Wahrsager, Volksverflucher und Verderber. Und das sind so die Leistungen, die ich im Petto habe. Ja, aber er spricht mit Gott und Gott kommt tatsächlich zu Bileam und redet mit ihm und sagt, fragt ihn, Bileam, was hast du da für Leute zu Gast? Und er sagt, ja, das sind Leute von König Balak, dem König der Moabiter. Und das Volk, das aus Ägypten gekommen ist, das macht ihm Angst. Und nun soll ich hingehen und es verfluchen, damit er es vertreiben kann. Aber Gott sprach zu Bileam, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Okay, Bileam sagt am nächsten Morgen, liebe Leute hier, Botschafter hier vom Land Moab, ich kann das nicht machen, was ihr mich bittet. Auf Wiedersehen. Die gehen den Weg zurück, gehen zu König Balak, berichten ihm, der Prophet und Volksverflucher ist nicht mitgekommen. König Balak ist maximal unzufrieden mit der Situation und sagt, nee, ich brauche den. Macht es dringender, wir erhöhen den Preis, ich zahle fast alles, einen Blankoscheck. Er soll mir nur sagen, was ich tun soll, ich mache alles. Ich werde ihn fürstlich entlohnen und er schickt nochmal eine Delegation und vielleicht noch höhere Leute und noch bessere Überredungskünstler. Und sie stehen wieder bei Bileam auf der Matte und sagen ihm, hör mal, Bileam, du musst mitkommen. Unser König zahlt alles. Bileam sagt, hey Leute, habt ihr nicht verstanden? Selbst wenn mir euer König alles Gold und alles Silber, alles Geld aus seinem Palast geben würde, ich kann da auch nur das tun, was da mir möglich ist. Aber ich spreche nochmal mit dem Gott der Israeliten, ob ich euch diese Bitte erfüllen kann. Und wieder kommt Gott zu ihm. Da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm. Wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mache dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du sagen. Das darfst du tun. Da stand Bileam am Morgen auf und sattelte seine Eselin und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Logisch, oder? Also ich habe erstmal gedacht, hey, das ist doch vollkommen unlogisch. Also irgendwie Bileam ist doch echt ein guter Typ eigentlich, ja, quasi so eine Mutter Teresa irgendwie des Nahen Ostens, ja, der Gott sagt, geh nicht mit ihnen und er geht nicht mit ihnen. Jetzt sagt Gott, geh mit ihnen, dann geht er mit ihnen und dann ist aber Gott trotzdem sauer. Ja, was denn jetzt? Er hat's doch gemacht. Wenn jemand sauer wird von euch, dann hat das ja meistens irgendeinen Auslöser, irgendeinen Grund. Und wenn Gott sauer wird, dann hat das auch irgendeinen Grund. Er ist ja nicht schizophren. Und das ist ja wirklich mal die Frage, warum? Was macht Gott da sauer? Was hat Bileam denn falsch gemacht? Und er ist, um das mal vorwegzusehen, nicht so eine Mutter Teresa, nicht so ein gottgehorsamer Typ, wie das erstmal so klingt. Und erster Beweis ist, in Vers 12 sagt Gott, geh nicht mit ihnen. Und er geht nicht mit ihnen, aber in Vers 20 sagt er, geh mit ihnen und er geht auch mit ihnen. In Vers 12 steht hier in diesem ursprünglichen Text, das war Hebräisch, geh nicht mit ihnen. Und das meint, geh nicht körperlich mit ihnen, geh aber auch nicht inhaltlich mit. Schließ dich ihnen nicht an. Und das sagen wir auch heute noch, jawohl, da gehe ich mit dir. Da kann ich voll mitgehen. Wenn irgendwie eine Entscheidung ansteht, dann meint man nicht, dass sich man körperlich irgendwo hingeht, sondern dass man sich inhaltlich anschließt und das unterstützt. Und das ist hier der Befehl, schließ dich diesen Leuten nicht an, sowohl körperlich nicht, wie auch das, was ihrem Anliegen. Und in Vers 20 steht, geh mit ihnen, das meint aber nur das Körperliche. Geh körperlich mit und dann kommt der ganz große Disclaimer, aber du darfst nur das tun, was ich dir ausdrücklich sage. Und das hat Bileam scheinbar nicht so gehört. Und er geht einfach mit und denkt sich, jawohl. Hammer, das ist der Auftrag, das ist der beste Auftrag meiner Firma. Ja, also ich habe ja schon Wahrsageaufträge bekommen und Magieraufträge, aber hier so, das ist der beste Verfluchungsauftrag überhaupt. Ich bin danach steinreich und ich habe so viel Kohle und vielleicht hat er auch gesagt, ja gut, ist zwar nicht ganz okay, was ich da mache, aber ich kann ja mit dem Geld auch Gutes tun. Ich pack auch ein paar Kartons hier für Weihnachten im Schuhkarton oder nehme mir ein paar Patenkinder oder spende auch mal was, irgendwas, ja, und dann rechtfertige ich das innerlich vor mir. Und jetzt sagst du, Wolfgang, aber das ist ja eine Unterstellung, dass es ihm nur um die Kohle gegangen wäre. Und ich würde natürlich nicht so argumentieren, wenn ich nicht wüsste, dass es so wäre. Denn ich habe noch ein Argument, was Bileam falsch gemacht hat. Das Fragezeichen, was gerade so zumindest Sandra auf der Stirn hatte und ich auch, was ist da, wo war das Problem? Das haben, glaube ich, auch einige andere Bibelleser gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Petrus war ja einer der besten Freunde von Jesus, als er mit ihm vielleicht irgendwo mal abends am Lagerfeuer gesessen hat, hat er vielleicht auch Jesus gefragt und sagt so, hör mal Jesus, was war denn damals euer Problem? Warum wart ihr denn so sauer auf Bileam? Ich kapiere es nicht. Vielleicht konnte er auch nicht so gut Hebräisch reden, denn die haben ja damals Aramäisch gesprochen. Und sie haben sich vielleicht darüber unterhalten und vielleicht hat ihm Jesus auch gesagt, was das Problem war. Und so, dass Petrus in seinem zweiten Petrusbrief auch argumentieren konnte. Und hier schreibt er in diesem Brief eigentlich etwas über Problemleute in der Gemeinde. Und diese Problemleute in der Gemeinde vergleicht er mit Bileam. Und er sagt, sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Sie haben den Weg gewählt, den Bileam, der Sohn Beors, gegangen ist. Bileam war auf das Geld aus, das er als Lohn für sein unrechtes Tun bekommen sollte. Aha, Gott hat gesagt, okay, du geh mal mit, aber was du dann tun wirst, das sag ich dir. Und Bileam sagte, jawohl, Gott hat ja irgendwie gesagt, ich darf mitgehen. Boah, das gibt der Auftrag meines Lebens. Und mit den Dollarzeichen in den Augen geht er los, packt seinen Esel, nimmt noch zwei Diener mit und macht sich auf den Weg. Und dann wird die Geschichte etwas skurril. Er geht los und Gott ist damit überhaupt nicht einverstanden, weil er sagt, hey, du willst hier gerade meine Leute verfluchen, und das will ich nicht. Und es steht in der Bibel, dass der Engel des Herrn mit gezogenem Schwert sich ihm entgegenstellte, aber keiner sah diesen Engel des Herrn außer einer Eselin. Und diese Eselin hat sich scheinbar tierisch erschrocken und sie ist ausgebüxt, ab ins nächste Feld rein mit dem Bileam obendrauf. Und der war natürlich, ich bin auch mal geritten, aber das mache ich auch noch mit Kettenhänden und Morgenstern. Aber keine Ahnung, wenn man irgendwie auf so einem Reittier, Lasttier sitzt und dann irgendwie das gerade einem ausbüchst oder in Panik ist, keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Er hat auf jeden Fall versucht, mit heftigen Schlägen seinen Esel wieder auf den Weg zu bringen und war ganz schön angepisst. Er geht weiter, kommt dann durch einen Weinberg. Da steht wieder der Engel des Herrn. Wieder sieht ihn keiner, nur das Tier sieht den Engel. Und diesmal ist der Weg so, dass links und rechts eine Mauer ist und die Eselin versucht sich irgendwie an dem Engel vorbeizudrücken und zerquetscht dabei Bileams Bein an der Mauer. Er ist wieder total sauer, haut auf sein Tier ein, was es eine Art hat. Und wieder einige Zeit später wird der Weg so eng, dass der Engel des Herrn dasteht. Die Eselin sieht ihn wieder. Und diesmal kann sie aber weder links vorbei noch rechts vorbei, noch kann sie sich umdrehen, noch kann sie ausbüchsen. Was macht das Tier? Es bleibt einfach liegen. Und Biliam haut wieder auf seinen Esel ein. Der eine oder andere mag jetzt vielleicht denken, okay, das ist doch irgendwie, ja, jetzt ist doch relativ klar, das ist eine Fantasiegeschichte. Gerade wir Erwachsenen denken das häufig. Kinder denken dann in erster Linie, sprechender Esel, kenne ich. Ja, Shrek. 1, 2, 3, weiß gar nicht, wie viele Teile gibt es mittlerweile davon. Das habe ich doch schon gesehen. Außerdem, wir waren letztens im Vogelpark Eckenhagen. Und da gibt es einen Kakadu, der kann zumindest Cha-Cha-Cha, guten Tag, danke, und solche kleinen Dinge sagen. Also warum sollte nicht auch mal ein Esel plötzlich anfangen zu reden? Und das tut plötzlich dort dieser Esel. Und es steht geschrieben, da gab der Herr der Eselin die Fähigkeit zu sprechen. Und sie sagte zu Biliam, du hast mich jetzt schon 3-mal geschlagen. Was habe ich dir denn getan? Ich glaube, dass es im Universum eine Menge Dinge gibt, die ziemlich faszinierend sind und außergewöhnlich sind, wie Dinge funktionieren. Und ich glaube, dass Gott auch Eseln eine Sprache verleihen kann. Und ich glaube, dass das wirklich so passiert ist. Und noch skurriler finde ich, dass Biliam nicht nur diesen Esel hört, sondern dass er sich scheinbar auch gar nicht so sehr darüber entsetzt. Also er fängt sogar an, mit dem Esel zu sprechen. Also er fängt ein Gespräch mit diesem Esel an oder mit seiner Eselin. Was denn? Er muss ja auch antworten, sagt die Julia. Ja, genau. Und die Eselin fragt, du hast mich jetzt schon 3-mal geschlagen. Was habe ich dir denn getan? Zum Narren hältst du mich, schrie Biliam. Aber wenn ich ein Schwert hätte, dann wäre es schon längst um dich geschehen. Die Eselin sagte, schon so lange reitest du nun auf mir und du kennst mich nicht genau. Warst du bisher jemals unzufrieden mit mir? Nein, nie, antwortete Biliam. Da öffnete der Herr ihm die Augen und er sah den Engel mit dem Schwert mitten auf dem Weg stehen. Biliam warf sich vor ihm nieder, das Gesicht zur Erde. Warum hast du deine Eselin schon 3-mal geschlagen? Fragte ihn der Engel des Herrn. Ich habe mich dir entgegengestellt, weil du auf einem verkehrten Weg bist. Aber deine Eselin hat mich gesehen und ist 3-mal vor mir ausgewichen. Du verdankst ihr dein Leben. Denn wenn du weitergeritten wärst, hätte ich dich getötet. Sie hätte ich verschont. Ich habe Unrecht getan, sagte Biliam. Ich habe nicht gewusst, dass du dich mir in den Weg gestellt hast. Ich werde sofort umkehren, wenn du mit dieser Reise nicht einverstanden bist. Geh ruhig mit diesen Männern. Aber du darfst nur sagen, was ich dir auftrage. Und so folgte Biliam weiter den Abgesandten des Königs. Irgendwann treffen die sich, König Balak, der König der Moabiter, empfängt Biliam, sagt, oh, endlich bist du da, es war auch so dringend, warum bist du nicht beim ersten Mal gekommen, denkst du etwa, ich könnte dich nicht angemessen bezahlen, ich habe richtig Kohle und ich zahle auch jeden Preis. Komm, lass uns direkt anfangen und sie gehen auf einen Hügel, wo man das Volk Israel, die Camping gemacht hatten in der Jordanebene und dort ihre Lager aufgestellt hatten, da konnten sie die so ein bisschen beobachten. Wir machen direkt einen Gottesdienst und dann kommt Biliam mit seinem Auftritt und anstatt das Volk zu verfluchen, fängt er an, nur gute Dinge auszusprechen über sie. Und Balak ist total entsetzt und sagt, Moment, 500 Kilometer habe ich dich hier hingeholen lassen. Du solltest sie verfluchen, nicht segnen. Wir brechen den Gottesdienst ab. Neuer Gottesdienst, neuer Berg, neues Spiel, neues Glück, aber die gleiche Situation. Als Biliam auftreten soll, fängt er wieder an, nur gute Dinge über den Israeliten auszusprechen und nichts Böses. Balak ist wieder total entsetzt. Dritter Berg, dritter Gottesdienst, dritter Versuch, drittes Ergebnis. Balak segnet statt zu verfluchen. Ja, die beiden Männer sind irgendwie sehr unzufrieden. Biliam geht nach Hause ohne Kohle. Balak ist total entsetzt. Die ganze Aktion hat ihm überhaupt nicht weitergebracht. Soweit die Geschichte. Trotzdem, um noch mal einmal ganz kurz zu sagen, der Biliam war doch irgendwie ein Ors, würde ich jetzt mal sagen. Denn er hat hinterher dann doch noch irgendwie mit dem König Balak einen Deal gemacht. Er hat gesagt, ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten die mit einer List irgendwie ins Verderben stürzen. und laden die zu ein paar richtig rauschenden Partys ein. Und das sind Sklaven, die kennen nur Wüste. Und ich weiß schon, wie wir die ein bisschen rumkriegen. Und er schließt sich doch noch dem Moabiterkönig an, versucht doch die Israeliten zu ins Verderben zu stürzen. Es entsteht ein Krieg. Das, was Gott auf jeden Fall verhindern sollte, wollte. Und Bileam kommt auch dabei ums Leben. Ja, soweit die Geschichte. Jetzt ist ein bisschen die Frage, was können wir heute davon mitnehmen? Wir können einmal davon mitnehmen, das ist auch das, was die jüdischen Gelehrten auch so ein bisschen aus dieser Textpassage des Alten Testamentes auch entnehmen, sagen, hey, das ist auch so für sie eine Lehre daraus, dass wir gut mit unseren Tieren umgehen sollten. Ja, Amen. Eine zweite Sache, die wir daraus entnehmen können, dass es Geldgier eine echt üble Sache ist. Oder dass es irgendwie auch eine fiese Sache ist, dass wir Gott sozusagen für unsere Zwecke einspannen wollen. So, er hat doch irgendwie hat er ja gesagt, ich soll gehen, ja, dann gehe ich auch, ja, und dann, das hilft mir auch beim Kohleverdienen. Worum es mir aber heute geht, ich würde eigentlich gerne, dass wir Leute sind, die keine anderen Leute verfluchen. Sei keiner, der andere Leute verflucht. Was ist denn jetzt eigentlich ein Fluch? Was meint das denn eigentlich? Wenn man so einige Stellen aus der Bibel mal so dazu heranzieht, was das eigentlich ist, könnte man das so definieren. Es ist eine Art Herbeirufen von Schaden auf einen Menschen oder seine Umgebung. Fluchen ist wie eine Waffe eines Menschen gegen andere Menschen als wirksames Wort, das über dem Adressaten substanzhaft, aber auch unsichtbar schwebt, ihn wie in ein Gewand einhüllt und in sein Innerstes zerstörend eindringt. Fluchen kann allgemein sein, kann an eine Bedingung geknüpft sein. Wenn du das und das machst, dann soll das und das über dir passieren. Es kann zeitlich befristet sein oder es kann zeitlich über lange Zeiträume wirken. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch erstmal denkt, ja Moment Wolfgang, das ist aber jetzt echt ein bisschen Aberglaube, was du hier so sagst. Oder so ein bisschen spooky, so ein bisschen Hokuspokus, das ist doch hier im Jahre 2020, glaubt doch da kein Mensch mehr dran. Nein, das ist nicht so. Ich glaube, dass jeder Therapeut, jeder Seelsorger, jeder Psychologe das kennt und weiß, Worte können eine unglaubliche Macht entwickeln. Manche Verletzung körperlich, manche Wunde tut, wenn sie gut verheilt ist, überhaupt nicht mehr weh. Aber es gibt Worte, die über Menschen ausgesprochen wurden, die begleiten sie so tief, so stark, dass sie das noch Jahrzehnte später wissen und in ihr Innerstes eingedrungen ist und dort eine echt schadhafte Wirkung hat. Das gibt es wirklich. Und eigentlich weiß das auch jeder. Und ich glaube, dass diese Dinge, gerade wenn auch jemand ist, der Autorität über uns hat, weil wir den gut fanden, weil er ein Vorbild war, weil das unsere Eltern waren, weil es ein Lehrer war, ein Fußballtrainer, ein Leiter, jemand irgendwie, den wir richtig gut fanden und wo manchmal Dinge über uns ausgesprochen wurden, die uns noch Jahrzehnte später unsere Vorstellungen über uns selber, über unsere Zukunft, über das Leben an sich, über Gott, total prägen. Und das ist nicht gut. Es gibt einen Bibelvers im Buch Sirach, der eigentlich an die Eltern so ein bisschen adressiert ist. Hier steht, vergiss nicht, der Segen der Eltern festigt die Häuser der Kinder, aber ihr Fluch reißt die Mauern nieder bis auf den Grund. Es gibt auch Eltern, die vielleicht über dich oder vielleicht auch du böse Dinge in das Leben eines Kindes hineingesprochen hast. Oder dir wurde, die dich über Jahrzehnte noch verfolgen. Die so negativ waren, die dich so geprägt haben. Sei keiner, der andere verflucht. Und ich hatte am Freitag oder nach dem Freitagsgottesdienst auch noch ein paar Gespräche. Und es waren echt ein paar gute Gespräche, wo Leute gesagt haben, ja, ich habe auch einige Leute verflucht. Und Natürlich auch aus Grund, aus irgendeinem Grund, warum das so war. Hör auf damit. Das Neue Testament sagt uns ganz klar, auch im Römerbrief, dass wir dazu berufen sind, Gottes Segen zu erbitten für alle, selbst für Leute, die uns verfolgen. Ja, wir sollen Leute segnen, wir sollen gute Dinge aussprechen. Segen ist das Gegenwort zu fluchen. Segen heißt, etwas Gutes von jemandem zu sagen oder über jemanden zu sagen. Und fluchen ist halt etwas Schadhaftes herbeireden. Und das sollen wir nicht machen. Und die zweite Sache, die ich, und ich will das mal sagen, das ist ja nicht so easy. Es gibt Leute, die sagen, boah, da gibt es jemanden, der ist so ätzend zu mir. Boah, und ich da noch irgendwie was Gutes dem zu wünschen, ich wünsche dem jede Krankheit, wünsche ich dem an den Hals. Das ist nicht so easy, wie sich das liest sich ganz einfach, bis man mal in der Situation ist. Dann ist das plötzlich, denkt man sich, was ein Kackvers. Wie soll das denn bitteschön gehen? Aber Gott ist nicht so, steht nicht so sehr auf Verfluchen. Ja, das gibt auch ein paar Stellen, vielleicht bist du ein intensiver Bibelleser und sagst, ja, aber Gott hat doch auch hier schon mal, da und da sagt auch mal was mit Fluch. Ja, das ist aber echt eine Special-Situation. Die Grundtendenz ist, wir sollen ein Segen sein und nicht Leuten was Schlechtes wünschen. Die zweite Sache, die wir da mitnehmen sollen. Sei keiner, der sich von anderen Leuten verfluchen lässt. Und hier möchte ich gerne mal so etwas erzählen. Am 28. Januar diesen Jahres hatte ich Besuch von dem Eskil. Der Eskil kommt aus Oslo, ist so ein Gemeindecoach und er begleitet auch mich oder auch uns als Gemeinde so ein bisschen. Und wir hatten uns da getroffen und ich habe ihm nochmal erzählt, was alles gut läuft bei uns und was gut läuft bei mir und was halt auch schlecht läuft. Und als wir an den Punkt kamen, das waren echt richtig viele Dinge, über die ich total begeistert bin und sage, ah, das läuft super und das läuft gut und ach, das macht mich auch froh. Aber es gab auch so eigentlich so ein, zwei Punkte, die mich echt richtig runtergezogen haben und richtig frustriert haben, dass da irgendwie es nicht weitergeht und dass das sich noch nicht so entwickelt hat oder anders entwickelt hat, als ich das wollte oder mir gewünscht hatte oder dafür gebetet hatte. Und es hat mich so frustriert und so runtergezogen, also eigentlich über die Maßen. Und Eskil fragte so ein bisschen, aber warum zieht dich das denn so runter? Also es ist ein bisschen skurril, du hast mir erst alles erzählt, was alles toll läuft und dann erzählst du mir, ja okay, aber das läuft gerade gar nicht gut, aber du bist da so frustriert, so niedergeschlagen und so, ja auch so tief gekränkt, das ist doch komisch. Also wenn man so unterm Strich sieht, ist doch so viel gut. Und ich habe dann irgendwie gedacht, ja, irgendwie hat er recht. Warum bin ich denn da so? Warum macht mich das denn so an? Warum zieht mich das denn so runter? Woran erinnert mich das? Was löst das in mir für Ängste aus? Und dann erinnerte ich mich daran, dass das so Vorhersagen sind, die Leute über mir ausgesprochen haben, ohne dass ich sie darum gebeten habe. Ungefähr, weiß ich nicht, 9 Monate vor diesem Termin, war ich auf einer Party und da war jemand, der auf mich zukam und mir plötzlich in mein Leben Dinge hineingesprochen hat. Der war auch irgendwie nicht ganz nüchtern und Dinge ausgesprochen hat über mir, damit musst du jetzt leben, das wird sich nicht mehr ändern. So und so wird sich das für dich weiterentwickeln. Und das waren irgendwie die Punkte, das waren so ein paar Grundängste in meinem Leben, wo ich denke, nein, da will ich nicht hin, nein, das will ich nicht. Ich will nicht, dass das so bleibt oder dass das so bleiben muss. Und er hat es irgendwie mit einer Autorität in mein Leben hineingesprochen. Du wirst so enden. Das wird sich nicht ändern. Und ich war total baff. Also das war auch gar nicht, ich habe ihn noch nicht mehr danach gefragt. Und es war auch gar nicht so derjenige, eigentlich so derjenige, so selbst wie er sonst ist. Und ich habe irgendwie erstmal eine halbe Stunde gebraucht, um damit irgendwie klarzukommen. Und ich habe Anna mal angesprochen, ich habe so, hab ihr gesagt, immer ich. Ich habe hier gerade ein Gespräch gehabt, das war wie ein Gespräch mit dem Teufel persönlich. Das war so, oh, das hat so viel Frustration gebracht, so viel Hoffnungslosigkeit. Das hat mich so runtergezogen. Ja. Und ich erinnerte mich in dem Gespräch mit Eske an eine zweite Situation, die liegt sogar schon, ich glaube, 12 Jahre zurück, wo mich jemand noch im alten Kultschock, der war auch drauf, den kannte ich eigentlich kaum. Und ich wusste, seine Familie, die haben auch irgendwie, ja, irgendwie, da ist einiges verkorkst, auch was so Drogen, aber auch so okkulte Dinge angeht. Und auch der hat mich irgendwie ohne Vorwarnung irgendwie angesprochen und mir so ein paar Dinge in meinem Leben gesagt, das und das ist so bei dir. Und auch das waren so ganz negative Dinge über mir ausgesprochen. Und ich habe gedacht, okay, ich habe das erstmal so ein bisschen weggelächelt und auch hier wieder die gleichen Grundängste angesprochen. Und immer wenn man so, man hat ja manchmal Situationen, wo dann irgendwie sieht man sich an diese Angst erinnert wird und dann denkt man ja, irgendwie hat er recht. Und es geht so tiefer und tiefer. Naja, ich habe das Eskil erzählt von diesen beiden Situationen und dann sagt er mit seiner typisch gelassenen norwegischen, skandinavischen Art, ganz unaufgeregt, ja, das hört sich aber nach einem Fluch an. Und ich so, stimmt, das hört sich wirklich danach an. Also bei anderen Leuten wäre ich da, glaube ich, auch drauf gekommen. Und dachte ich, aber das können wir ja brechen. Und dann haben wir das auch in einer ganz unspektakulären Gebetsaktion, haben wir das so gebrochen, vor Jesus gebracht. Und es war auch tatsächlich so. Ich glaube, normalerweise laufen die meisten Dinge in Prozessen. Schritt für Schritt, Entwicklung über lange Zeiträume. Aber da war das Spektakuläre, es hat sich schlagartig in dem Moment Dinge geändert. Es kam schlagartig an dem Punkt Optimismus zurück, Hoffnung zurück, Glauben zurück, Perspektive zurück. So wieder so ein Aufrechtsein. Und ich glaube, dass das geht. Ich glaube sogar ein bisschen, dass man sogar noch nicht mal Christ sein muss dafür, dass, um auch mal einfach Dinge ganz klar zu sagen, das, was damals gesagt wurde, das lehne ich aber jetzt hier mal sowas von entschieden ab und das schmeiße ich aus meinem Leben raus. Das ist einfach Mumpitz, das ist schlecht, das stimmt doch gar nicht. Aber ich glaube, dass wenn man Christ ist, hat man nochmal eine ganz andere Möglichkeit, damit umzugehen. Und es irre, ich habe ihn auch ein paar Mal angerufen, habe ihn dann gesagt, Mann, das ist immer noch besser. Es hat sich, dass sich etwas in einem Moment so völlig unaufgeregt ändern kann. Habe ich selten so erlebt. Ja, und das wollte ich euch auch gerne mit auf den Weg geben. Denn es sind eine Menge Leute im Raum. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Peter und Krono, ihr seid die Band. Wenn du sagst, hey Mann, Wolfgang, das Thema betrifft mich aber sowas von überhaupt gar nicht. Ich habe weder Leute, über denen ich irgendwas Schlechtes wünsche, Halleluja. Und über mir hat auch keiner irgendwelche hässlichen Wörter gesagt, die mich bis heute verfolgen. Halleluja. Wir sind hier nie, ich möchte hier, dass der Kurschock nie ein Ort ist, wo die Leute, die hier hinkommen, Probleme bekommen, die sie vorher nicht hatten. Hey, dann Gratulation, dann freue ich mich mit dir, dann bist du super, das ist so gut. Aber wenn es bei dir doch ein Thema ist, oder einfach mal Thema wird, dann darfst du gerne auch gleich noch, wir werden auch gleich noch jetzt ein bisschen Lobpreis machen, aber ich würde auch gerne gleich auch noch Gebet anbieten. Wir singen jetzt erstmal ein Lied oder hören ein Lied zu und brummen leise mit. Dann würde ich auch gerne noch mit dir beten. Und dann würde ich gerne, ist mir wichtig, dass du weißt, man kann da was machen. Man muss nicht da immer niedergeschlagen und pessimistisch sein. Ja. Sorry, Leute, ist ein bisschen länger geworden. Ich habe es nicht kürzer hinbekommen. Amen.